Ja, das Thema lautet: Das Ende des gegenwärtigen Äons ist mit Händen greifbar. Bevor ich einsteige, noch Grüße von uns zu Hause, ja, vom Freitagskreis in Stuttgart, auch vom Dienstagskreis bei uns im Haus und auch von der Ingrid Kroma, die wir heute Mittag noch besuchen konnten. Herzliche Grüße an alle Geschwister. Ja, die Entwicklungen in unserem Land und weltweit, die stürzen buchstäblich mit Riesenschritten dem Ende des gegenwärtigen bösen Äons entgegen. Warum, möchte jemand fragen? Ganz einfach, weil wir durch das prophetische Wort der ganzen Schrift den Tag Jahwes, den Tag des Gerichts oder auch den 70.7er nach Daniel 9, Matthäus 24, 2. Thessalonicher 2 und so weiter herannahen, sehen. Und damit erst recht unsere Entrückung, denn sie liegt ja eine uns nicht bekannte Zeitspanne vor dem 70.7er, dem Tag des Herrn. Zum Tag des Herrn schrieb Paulus neben den Thessalonichern auch an die Römer, ein paar Jahre später in Kapitel 13, 11 bis 14. Wir lesen dort als Leitwort für unsere Freizeit mit einigen Korrekturen nach dem Grundtext. Römer 13, 11 bis 14. Und dieses noch, da uns der Zeitabschnitt der Kairos bewusst wird, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen, denn zu diesem Zeitpunkt ist uns die Errettung greifbarer, als da wir geglaubt haben. Entrückung ist für uns Errettung. Der Loskauf unseres Leibes ist damit verbunden. Vers 12. Die Nacht, in Klammer, da niemand wirken kann nach den Worten Jesu in Johannes 9, Vers 4, ist mit Händen greifbar nahe. So müssen wir das wörtlich wiedergeben. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tage, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid oder Eifersucht, sondern habt angezogen den Herrn Jesus Christus und treibet nicht Vorsorge für das Fleisch zur Erregung von Lüsten oder Begierden. Zusammengefasst fordert Paulus hier den Leib Christi auf. Ihr Heiligen, wendet euch der Zeitabschnitt, in welchem die Nacht weit vorgerückt ist, bewusst wird. Dann ist euer Herausreisen, die Rettung, Vers 11, aus dem bösen Äon noch viel greifbarer als zu dem Zeitpunkt, da Gott in euer Leben gegriffen hat, euch gezogen hat, euch das Evangelium bewusst gemacht hat. Die Nacht, von der hier Paulus spricht und der Herr Jesus in Johannes 9, Vers 4, die begann ja mit der Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus auf Golgatha. Da war Sonnenuntergang. Da ist die Sonne untergegangen. Besiegelt durch seine sichtbare Himmelfahrt weg vom Ölberg, der in Jerusalem gegen Osten liegt. Sacharja 14 wird der Ausdruck gebraucht. Und die Nacht endet, wenn der Christus nach Sacharja 14, Matthäus 23, Apostelgeschichte 1 und Offenbarung 19 wieder sichtbar zum Volk Israel zurückkehrt und auf denselben Ölberg in Jerusalem, von dem er wegging. So lange dauert also die Nacht, Golgatha, bis zur sichtbaren Wiederkunft des Christus. Und innerhalb dieses Zeitabschnitts des Kairos in Vers 11 eben bereitet der Herr seinen Leib zu. Und darum sollen wir alle Zeit in dieser Haltung der bewussten, allezeit greifbar möglichen Errettung, dem Loskauf unseres Leibes leben und seinen Sohn aus den Himmeln erwarten. Ja? Wenn ich erwarte, dass morgen Besuch kommt, dann muss ich morgen nicht überlegen, kommt er oder kommt er nicht. Ja? Ich erwarte ihn. Die tägliche Naherwartung der Entrückung gilt verstärkt, wenn uns das nahe bevorstehende Ende des gegenwärtigen bösen Zeitalters anhand dem bewusst wird, was die Schrift dazu vorhersagt. Alles andere ist Nebensache. Ja. Eben an dem, was wir davon um uns her in Erfüllung gehen, hören und sehen. Denn unser Gott hat uns alle dazu notwendige Informationen zum Erkennen der Entwicklungen bis dahin in seinem prophetischen Wort genau der Länge und der Breite nach vorhergesagt. Was wir nicht in der Schrift finden, ist für uns nicht wichtig zu diesem Thema. Ja. Und zuletzt durch den Sohn Gottes in Widrigkeit und seine Apostel, die 12 Apostel an Israel und Paulus an Christi Leib. Und allein wer den Geist dessen in sich trägt, der die Weissagung oder Prophetie hervorbrachte, der kann sie auch verstehen. 1. Petrus 1, Vers 11 steht, der Geist des Christus, welcher in den Propheten redete. Wir lesen in 1. Petrus 1, Vers 11, ich möchte es vorlesen, Vers 10 schon, über welche Errettung Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben, forschend auf welche oder welcherlei Zeit, also die Art und Weise, wie sich die Zeit entwickelt, ja, redete, welcherlei Zeit der Geist Christi, der ihnen redete, war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten und von der Herrlichkeit danach vorher zeugte. Genau diesen Geist Christi, den Geist der Sohnschaft, tragen nur alle Heiligen in Christo, das heißt Christi Leib in sich. Andere haben keine Chance zu verstehen. Niemand sonst auf der ganzen Erde, auch Israel nicht, außer die Israeliten natürlich, die den Christus als ihren persönlichen Herrn und Erretter erkannt haben, die von Neuem geboren sind und die zum Leib des Christus gehören. So erklärt Paulus in Galater 4, Vers 6, weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes, eben den Geist, der die Weissagung hervorbrachte, in eure Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater. Aktuell kann die Prophetie Gottes nur Christi Leib verstehen und die Zeichen der Zeit einordnen. Wir machen jetzt zum Start unserer Rüstzeit eine Momentaufnahme aus dem Jahr 2023 nach Gottes Prophetie. Und zwar wollen wir die Frage beantworten, was charakterisiert die Zeitspanne, in der Christi Leib heute lebt, also so, wie wir jetzt gerade hier sitzen. Was macht sie überhaupt außergewöhnlich oder ist sie überhaupt außergewöhnlich? Die wichtigsten heute parallel vorhandenen Erscheinungen und Zeichen der Zeit sind die folgenden 12 Punkte. Ich habe jetzt mal 12 rausgesucht. Man könnte noch viel mehr nennen, aber 12 sind ganz besonders wichtig. Die ersten 6 sind herzerfreuend. Und die restlichen 6 erschreckend, besorgniserregend und eigentlich schon Folge von Gottes Gericht. Nämlich die Dahingabe aller Menschen an ihren Eigenwillen. Manche Leute sagen uns, ja, Gott hat den Menschen einen freien Willen gegeben. Ja. Das stimmt aber nicht. Das stimmt höchstens noch für den Adam und die Eva, bevor sie in Sünde fielen. Aber danach war der Wille des Menschen programmiert auf die Sünde nämlich. Das muss man fairerweise zugeben. Und das haben wir ja auch noch in unserem Fleisch. Ja, wer ehrlich ist, der merkt es. Ja. Der merkt, wie auch die Zeiterscheinungen diese Lüste in unserem Fleisch erregen. Und wir haben da unseren Kampf damit. Jeden Tag. Auch im Urlaub. Jeden Tag. Ich will sie bewusst in der Art präsentieren, wie einzigartig der Psalm 136 aufgebaut ist. Ich frage mal rhetorisch, weiß das jemand zufällig? Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, Psalm 136. Er hat 26 Verse und schön ist, dass das genau der Zahlenwert von Yahweh ist. 26 Verse, genau Zahlenwert Yahweh. Und jeder Vers schließt mit der Aussage ab, denn seine Güte oder Gnade währt ewiglich. Zwei Beispiele will ich vorlesen und das widerspiegelt auch in gewisser Weise die 12 Punkte in ihren Aussagen. Die einen negativ, die anderen positiv. Psalm 136, 10 und 11. Den, der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen, denn seine Güte währt ewiglich. 11. Und Israel herausführte aus ihrer Mitte, positive, erfüllte Prophetie. Denn seine Güte währt ewiglich. Also zeigt jeder Vers am Ende in das Herz unseres Gottes und damit das unwandelbare Wesen Gottes, ungeachtet welche Aussage jeweils in der ersten Vershälfte vorne draus geht. Ganz kostbar. Lest mal den Psalm für euch nach. Und jetzt möchte ich gern mit euch ein Experiment machen. Ich werde jedes Mal nach einem Punkt ein Zeichen geben und dann bitte ich euch, dass wer will, dass wir alle miteinander aus einem Munde sagen, denn seine Güte währt ewiglich. Probe. Denn seine Güte währt ewiglich. Danke. Ich sage euch nachher, was ich damit bezwecken will, wenn wir durch sind. Also, erster Punkt. Noch nie in der Geschichte, außer ab der Berufung und Dienst des Paulus bis zum Jahr 70 nach Christus, leben seit 1948 wieder gleichzeitig nebeneinander A, der Leib Christi und B, das wieder sogar souverän, als souveräner Staat vorhandene Israel. Seit 48, das erste Mal seit fast 2000 Jahren. Denn seine Güte währt ewiglich. Zweitens, genau nach dem Herrn Jesu Gleichnis von Feigenbaum, ich möchte die Stellen jetzt nicht nennen, die kennt er ja auch die meisten auswendig, im Inhalt nach, haben wir diesen Feigenbaum wieder lebendig vor Augen und sehen ihn Blätter treiben. Allerdings bisher noch ohne Fruchtansatz, von den messianischen Juden einmal abgesehen von denen und von denen auch, die zum Leib des Christus gehören. Denn seine Güte währt ewiglich. Der Herr Jesus erklärt uns weiter. Drittens, die Generation, welche den Feigenbaum Blätter gewinnen sieht, vergeht keinesfalls, da steht die strengste griechische Verneinungsform im griechischen Text, ume heißt es, keinesfalls, wird diese Generation vergehen, bis alles, was er in den drei Kapiteln beschreibt, samt seiner sichtbaren Rückkehr auf den Ölberg in Jerusalem mit Macht und Herrlichkeit geschehen ist. Denn seine Güte währt ewiglich. Das ist der Grund, warum das passieren muss. Ja, weil Gott seinem Wort treu ist. Und wenn es 2500 Jahre alt ist, von der Aussage her, vierter Punkt. Lukas 21, 29 bis 31 zufolge ist, wenn der Feigenbaum Blätter gewinnt, der Sommer gleich die Zeit der Frucht, gleich das Reich Gottes, gleich das Millennium mit Händen greifbar nahegekommen ist. Wir lesen zwei entscheidende Schriftzeugen zu dem vierten Punkt, präzisiert nach dem griechischen Text. Matthäus 24, Vers 32 bis 34. Vom Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, wenn sein Zweig schon weich geworden ist und Blätter hervortreibt, so erkennet ihr, dass der Sommer greifbar nahe gekommen ist, nicht da hinten draußen irgendwo, greifbar. Also auch ihr, wenn ihr alles dies seht, so erkennt, dass es in greifbarer Nähe der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation, Klammer, die den Feigenbaum Blätter gewinnen sieht, ab 48, wird keinesfalls vergehen, bis alles dieses geschehen ist. Nächster Zeuge, Lukas 21, 29 bis 33. Lukas 21, 29 bis 33. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen: Sät den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, indem ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, erkennt, dass das Reich Gottes greifbar ist. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird keinesfalls wieder, griechisch absolute Verneinungsform, vergehen wird, bis alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden keinesfalls vergehen. Noch einmal diese griechische Verneinungsform. Und eine Generation ist nach Psalm 90, 10, eine Zeitspanne von etwa 70 bis 80 Jahren. Israel wurde dieses Jahr, wie alt? 75. Also genau mittendrin, zwischen 70 und 80. Was ist eine Generation? Das sind Leute von gerade geboren, ja, bis 90. Ja, als eine Generation. Alle Altersgruppen durch, die schiebt sich durch, ja, und irgendwann ist genau der Zeitpunkt erreicht. Denn seine Güte währt ewig. Fünftens, am Zustand des wieder lebendig blättertreibenden Feigenbaums Israel, den der Herr in Markus 10 bis 14, 20, 21 verfluchte, damit er für dieses Zeitalter keine Frucht mehr bringen werde, fehlt gegenüber dem Israel von damals nur noch erstens der Tempel, zweitens der mosaische Opferdienst in diesem Tempel. Denn erst dann kann der Dienst der beiden Zeugen in Offenbarung 11 geraume, aber uns unbekannte Zeit danach beginnen. Mit dem Beginn der Dienst der beiden Zeugen beginnt der 70. Siebel. Ja, kann man in der Offenbarung nachlesen. Wir lesen zum Fluch Jesu über den Feigenbaum einen Tag nach seinem Einzug in Jerusalem auf dem Eselsfüllen nach Sacharja 9, Vers 9 in Markus 11, 12 bis 14. Und des folgenden Tages, als sie von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn, und als er von Ferne einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, Blätter, ging er hin, ob er vielleicht etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als nur Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Der Herr Jesus sagt hier in einem Nebensatz, dass damals diese Frucht gar nicht kommen wird. Aber das haben die Leute damals nicht verstanden. Ja. Ich möchte auch nicht weiter darauf eingehen. War nicht die Zeit der Feigen, Vers 14. Und er hob an und sprach zu ihm, zum Feigenbaum: Nimmermehr esse jemand Frucht von dir, und jetzt steht in den meisten Übersetzungen falsch, bis in Ewigkeit. Das ist natürlich Unsinn. Es steht für diesen Äon oder für das augenblickliche Zeitalter. Und wenn das rum ist, dann kommt die Zeit der Frucht. Dann ist es Sommer. Ja, nach dem Wort, das wir vorhin gelesen haben. Und seine Jünger hörten es. Markus 11, Vers 19 bis 21. Da lesen wir weiter. Und wenn es Abend wurde, ging er zur Stadt hinaus. Das war jetzt jeden Tag vor seiner Gefangennahme, geht er abends raus, nächsten Morgen wieder rein. Und als sie früh morgens vorbeigingen, sah sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Der ganze Baum war verdorrt. Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verfluchtest, ist verdorrt. Das geschah über Nacht, innerhalb von 12 Stunden. Eigentlich waren es 24, also ungefähr. Und dass diese Handlung direkt mit dem geistlichen Zustand des Volkes zu tun hatte, das zeigt der Herr im anderen Gleichnis an, welches der Herr vom Feigenbaum sagte. Das lese ich jetzt auch noch in Lukas 13, Vers 6 bis 9. Lukas 13, 6 bis 9. Er sagte aber dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war. Und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. War doch der Herr Jesus. Hat in seinem Volk Frucht gesucht, nichts war da. Er sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. In Klammer, das war der öffentliche Dienst Jesu an seinem Volk. 3 Jahre, etwas mehr als 3 Jahre. Hau ihn ab, wozu macht er auch das Land unnütz? Er aber antwortete und sagte zu ihm: Herr, lass ihn doch noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Klammer auf, es war das Jahr seines Sterbens und Auferstehens und seiner Rückkehr zum Vater. In diesem Jahr hatte er das gesagt. Etwa, es war ein paar Tage bis zu Passa. Vers 9. Und wenn er etwa Frucht bringen wird, gut. Wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen. Also nicht sofort, sondern eine gewisse Zeit später, um Zeit zu geben für Frucht. Wann ließ der Gott Israels denn den Feigenbaum abhauen?
70
nach Christus. Wann war Golgatha? Um 30. Plus minus x Jahre, völlig nebensächlich, ja eigentlich. Aber Gott hatte 40 Jahre Zeit gelassen, um Frucht zu bringen nach Pfingsten. Und dann war das Gericht gekommen, 70 nach Christus. Genau wie gesagt. Und diesen Zustand, den hat der Feigenbaum jetzt wieder. Ja, jetzt wieder. Er ist da, er lebt, er hat Blätter und die Frucht fällt. Also haben wir genau den Zeitpunkt, an dem es gelten kann. Jetzt kann der letzte Sieger kommen. Und die Entrückung noch eine gewisse Zeit vorher. Also steht auch aus diesem Grund das Israel noch aufgesparte Gericht, nämlich der 70. Siebener vor der Tür. Denn seine Güte währt ewiglich. Wozu ist das Gericht da? Ganz einfach, damit Israel zurechtkommt. In Jesaja 1, 27 steht: Jerusalem wird gerettet durch Gericht. 70. Siebener. Sechstens, logische Konsequenz für den Leib Christi. Er wird noch innerhalb genau dieser Generation entrückt, die den Feigenbaum Blätter gewinnen sieht. Denn seine Güte währt ewiglich. Siebtens, so gut wie alle Gottesordnungen auf allen Ebenen der Gesellschaft sind praktisch abgeschafft. Was in den Tagen Noahs zeitlich später dann in den Tagen Lots bzw. Sodoms geschah, Paulus in Römer 1, 21 bis 32 an sittlichem, moralischem und gesellschaftlichem Verfall beschreibt, läuft heute vor unseren Augen zeitgleich ab. Noah, Sodom, heute Noah, Sodom, vor unseren Augen. Ich möchte jetzt ein paar Stichworte nennen und ich will versuchen, der Herr möge Gnade schenken, dass ich das möglichst emotionslos sage. Und bitte versteht, was ich jetzt hier vorlese, nicht als Steine werfen, sondern als nackte Feststellung dessen, was ihr alle täglich vor Augen habt und seht und hört könnt. Erster Punkt. Gott wird systematisch als Schöpfer geleugnet. Er ist als nicht existent erklärt und aus allen Überlegungen ausgeklammert. Anstelle Gottes treten Geschöpfe, Mutter Erde, Gaia, und deren Klima ist wichtiger als Mensch und Tier. Weltklima, CO2-Gehalt der Luft sind heute die Ersatzreligion. Der Mensch ist ein religiöses Wesen. Lehnt er Gott als für ihm verantwortliche Position, höhere Person ab, schmeißt er den Glauben Gottes über Bord, dann kommt der Aberglaube und der Ideologienglaube zur Hintertür herein. Die Umwelt und ihr Zustand sind heute zum Gott der Menschheit erklärt. In Deutschland bringen wir ungefähr 100.000 Kinder jährlich im Mutterleib um. Wir opfern sie de facto den Dämonen. Früher haben die alten Völker ihre Kinder als Opfer den Dämonen geopfert. Wir opfern heute die Babys für den Lustgewinn, für Fortschritt und für alles Mögliche. Ja. Furchtbar. Allein der Punkt ist schon zum Weinen. Ehe für alle, sogar mit mehr als zwei Personen. Es fehlen als Lebensabschnittspartner nur noch Tiere oder vielleicht Gegenstände. Vielleicht der Schreibtisch oder die Bohrmaschine. Manche mögen ihr Lastenfahrrad heiraten wollen. Eine entsprechende Aktivistin, Emilia Roig zum Beispiel, die fordert die Abschaffung der Ehe und die Einführung einer Feminismussteuer für Männer. Soweit sind wir heute. Und sie schrieb dazu auch ein Buch vor kurzem auf den Markt gekommen. Dass dies dämonisch-satanischen Ursprungs ist, ist offensichtlich. Das müssen wir nicht mehr lange nachweisen. 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 3 sagt Paulus, und leider spricht er hier von der Gemeinde. 1. Timotheus 3, 4, Vers 1 bis 3. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf verführerische Geister und Lehren von Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden, betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und die gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Ja, Veganismus zum Beispiel. Welche Gott geschaffen hat zur Annehmung mit Danksagung für alle die, welche glauben und die Wahrheit anerkennen. Nächstes Stichwort, das heißt LGBTQ und so weiter. Ja. Es soll mehr als 70 Geschlechter geben, für die der Staat per Gesetz sanktionierte Gleichbehandlung einfordert. 1. Mose 26, und Gott schuf den Menschen entsprechend seinem Bild, männlich und weiblich. Punkt. Es gibt keine weiteren Geschlechter. Punkt. Alles andere ist dämonisch inspirierter Mythos. Dämonischer Betrug. Dann freie Geschlechterwahl. In Deutschland soll man das einmal pro Jahr tun können. Generell soll gelten, nicht das gottgegebene biologische Geschlecht männlich-weiblich ist rechtlich verbindlich und zählt, sondern das, welches der Mensch in seinem Irrwahn selber empfindet. Er spielt damit selber Gott. Das ist das Hauptproblem dabei. Ja? Er spielt selber Gott. Er sagt, ich bin nicht das, zu was ich da bin, sondern ich bin das, wozu ich meine, dass ich sei. Und es kann morgen anders sein wie heute. Wer das nicht anerkennt, der macht sich strafbar. Das heißt, die Realität wird durch Wahnvorstellungen ersetzt. Transgender. Die Planer der Welteinheitsregierung zielen speziell auf die Indoktrination von Kindern und Jugendlichen ab. Sie sollen schon ab 4 Jahren über ihre Möglichkeiten zur Geschlechtsumwandlung und zur Einnahme von Pubertätsblockern informiert werden, untermalt mit Drag-Queen-Transvestiten-Shows. Bereits in öffentlichen Bibliotheken Deutschlands so geschehen. München, Bogenhausen und Berlin im Mai 23. Die Folge? Alle, die das mit sich machen lassen, sind für den Rest ihres Lebens unwiederbringlich geschädigt und die allermeisten unfruchtbar. Und das ist auch das Ziel. Ja? Das sagt man ihnen aber nicht. Die Konsequenz. Genmanipulation des Menschen. Mit Hilfe von staatlich verordneten genmanipulierenden Experimentalspritzen. Die 3 vergangenen Jahre waren nur der Anfang. Diese Art Transformation, wie man das heute nennt, des Menschengeschlechts zu hybriden Wesen geschah in den Tagen Noahs durch Heirat zwischen unter Gericht gestellten Engeln und Frauen der Menschen. 1. Mose 6. Judas 1, Vers 6. Transhumanismus, nächster Punkt. Veränderung und Optimierung des Menschen durch Einbau von elektronischen Chips, die ihn überwachen und von außen steuerbar machen. Also der Mensch soll zu einem technischen Hybridwesen umfunktioniert werden, damit er gefügig alles frisst, was die Obrigkeit von IB. Zusammenfassung von Punkt 7. Das alles läuft parallel ab heute. Wir leben nach Jesu Worten, Lukas 17, 26, 30, 26 und 30, in den Tagen, da der Menschensohn geoffenbart wird. Also kurz vor Mitternacht. Also in unmittelbarer Nähe des 70. Siebeners nach Daniel 9, des Tages des Sohnes Jahwes. Und trotzdem gilt, denn seine Güte währt ewiglich. Bei Gott wird es alles, was ich jetzt so in ein paar Stichworten gesagt habe, dazu verwenden, dass der Mensch in sein selbstgemachtes Gericht läuft. Und dann kann Gott, wenn der Zerbruch dann erfolgt ist, solchen Menschen die Hand entgegenstrecken. Weil sie werden dann feststellen, ich habe mich selber dahin gebracht. Nicht der Teufel war es, ich selber. Achtens, geistlicher Verfall und Abfall im christlich-evangelikalen Bereich. Siehe 1. Timotheus 4, 2. Timotheus 3, 2. Timotheus 4. Gesunde Lehre wird nicht mehr ertragen. Stattdessen die Mythen und Ideologien der Politik und Gesellschaft von draußen übernommen und geglaubt. Die eben unter siebtens genannten Themen ziehen in christliche Gemeinden ein und werden dort gut geheißen. Die Begründung lautet, man muss den gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung tragen. Die Wahrheiten der Schrift werden den politisch-gesellschaftlichen Entwicklungen geopfert und die verbindlichen göttlichen Normen über Bord geworfen. In 2. Timotheus 3 spricht Paulus nicht umsonst von wütenden, gefährlichen Zeiten. Und in Matthäus 8, 28 kommt dieses Wort noch einmal vor, also nur zweimal in der Schrift, einmal hier bei Paulus und einmal in Matthäus 8, Vers 28. Da lese ich mal den 28. Vers. Denn als er, nämlich der Herr Jesus, an das jenseitige Ufer gekommen war, in das Land der Gergesener und Gadarener, begegneten ihm zwei Besessene, die aus den Grüften hervorkamen, sehr wütend. Genau der Ausdruck dieser wütenden Zeiten, in denen wir jetzt leben. Also sind die Zeiten, in denen wir leben, dämonischen Charakters. Und daraus sehen wir, dass die von Paulus genannten Zeiten heute voll von dämonischem Einfluss sind. Und darum sind sie in einem Umfang wie nie zuvor in der Geschichte seit Golgatha wütend oder bösartig. Trotzdem gilt, denn seine Güte währt ewig. Noch nie vor 2020 gab es eine weltweit gleichzeitig bewusst erzeugte Angst- und Panikmache vor einem Virus, der eine Krankheit auslöst, die 98,5% der Bevölkerung überleben. Durchschnittsalter der an und mit dem Virus Verstorbenen und die mittlere Lebenserwartung des Menschen sind beide größer 80. Die leibliche Gesundheit ist also wie nie zuvor von den Regierungen zu einem Gott erklärt. Ja, seit wann ist die Gesundheit das Allerwichtigste? Natürlich ist es schön, wenn ich gesund bin, aber ich kann doch nicht das als Gott erklären und sagen, ich muss jetzt alles machen, um gesund zu bleiben. Und wenn ich die Leute seelisch krank mache und die seelisch Kranken explosionsartig in die Höhe steigen, wie wir das heute sogar in offiziellen Nachrichten hören und in entsprechenden Zeitungen lesen können. Zehntens. Alle Mittel für eine menschenverachtende, totalitäre Weltregierung über alle Nationen der Erde, vorhergesagt in Offenbarung 13, sind heute bereits vorhanden und einsetzbar. Stichworte: staatliches digitales Geld, Central Bank Digital Currency, CBDC, ist kurz vor der Einführung. Die EU-Kommission legte dazu Ende 2023 einen Gesetzentwurf vor zur Einführung des digitalen Euro. Das ermöglicht eine Totalüberwachung aller finanziellen Transaktionen jedes Menschen auf der Erde. Digitales Geld ist programmierbar, das heißt die Zuteilung an Menschen nur, wenn sie genügend Pluspunkte in ihrem politisch-sozialen, klimarelevanten Verhalten gesammelt haben. Englisches Schlagwort ESG-Score, ist also eine Bewertung, wie man sich gegenüber der Umwelt, gegenüber sozialen, inklusiven Verhältnissen und gegenüber der Obrigkeit platziert. Fällt man da dumm auf, dann wird der ESG-Score klein und zum Schluss ist man eingesperrt in der eigenen Wohnung. Das ist so das, was damit gehen kann. Direkte staatliche Steuerung, was und wie viel gekauft werden kann, kann man mit dieser digitalen Währung einstellen. Digitales Geld kann leicht ein Verfallsdatum oder einen Verfallsgrund bekommen. Nämlich, wenn jemand in seinem Verhalten dem System gegenüber in Ungnade fällt, dann verfällt einfach das Geld. Man kann nichts mehr kaufen. Direkter Vorläufer des Mahlzeichens des zweiten Tieres in Offenbarung 13, 11 bis 18. Wenn aber jemand zu euch kommt und sagt, wir sind schon im 70. 7er drin und wir haben schon das Mahlzeichen, nämlich das digitale Geld, dann könnt ihr zurückfragen, ja, wo ist denn das zweite Tier? Bevor das nicht da ist, gibt es dieses Mahlzeichen nicht. Aber es gibt Vorläufer und die sehen wir heute installiert, dass sie installiert werden. Ja? So ist jede denkbare Einschränkung individueller persönlicher Freiheit auf Knopfdruck möglich. Dann wird an einem digitalen Gesundheitspass der WHO gebastelt. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, eine nicht gewählte Nichtregierungsorganisation. Geplante Einführung ab 2024. Und sie kann damit völlig unkontrolliert eine beliebige Weltgesundheitsdiktatur errichten, wobei am Willen jeder Landesregierung an jedem aktiven Recht gehandelt werden kann. Von der WHO in New York. Sie können irgendeine Pandemie oder irgendeinen globalen Notstand ausrufen, selbst auf Verdacht. Wenn das durchgeht, ja, bestimmen, welche Spritzen und Medikamente man sich geben muss und darf, genau verfolgen, wo man sich aufhält, jede Kritik als Fake News, als Falschinformation zu zensieren, gegebenenfalls zu bestrafen. Und Sie können von New York aus jeden abstrafen, der sich nicht konform verhält. Und er wird dann zum Feind des Planeten erklärt. Das ist das Ziel. Digitale Überwachung jeder Person auf dem Globus per Kameras und den Menschen eingepflanzten elektronischen Chips ist heute schon möglich. In manchen Ländern, zum Beispiel in Schweden, schon praktiziert. Ja, so ein kleines Ding, groß wie ein Reiskorn, unter die Haut gepflanzt, dort ist alles drin. Trotzdem gilt, denn seine Güte währt ewiglich. Elftens, die Geschwindigkeit, mit der sich politische Verhältnisse und Entwicklungen ändern und weltweit der totalitären und despotischen Herrschaft der beiden Tiere nach Offenbarung 13 entgegeneilen, hat seit Anfang 2020 rasant zugenommen. Siehe, die von den dämonisch getriebenen Regierungen verhängten Maßnahmen gegen die Pandemie. Besonders gnadenlos taten sich bis dahin sehr freiheitlich gesinnte Länder hervor, nämlich Kanada, Neuseeland und Australien. In Australien gab es sogar Internierungslager für Covid-Gegner, ja, sogenannte. Bei Hitler nannte man das KZ. Ein besonderer Beweis für die akute Nähe von Offenbarung 13. Und trotzdem, denn seine Güte währt ewiglich. Zwölftens, die Kulissen für den in Hesekiel 38 und 39 beschriebenen Krieg Gogs gegen Israel sind alle gestellt. Er kann im Grunde jeden Tag beginnen. Hauptakteure sind Russland im Gefolge mit Iran, Kusch, Sudan, Put, Libyen, Goma und Togawa, heutige Türkei und viele Völker mit ihnen, sagt Hesekiel 38, Vers 6. Denn seine Güte währt ewiglich. Jetzt habt ihr alle, oder haben wir zusammen alle, 12-mal das Bekenntnis abgelegt, denn seine Güte währt ewiglich. Und wenn euch jetzt zukünftig irgendeine Angst überfällt, dann dürft ihr das laut sagen zu Hause. Ja? Denn seine Güte währt ewiglich, egal was passiert. Und das heißt, das ist ein Ausspruch, der uns direkt in das Herz unseres Gottes blicken lässt. Ja? Und wenn der Herr es will, dass wir noch unter großen Druck kommen, das haben wir nicht in der Hand, ja, dann dürfen wir wissen, er hat unsere Geschwister vor uns schon durch weiß nicht was für Zeiten gebracht, finsteres Mittelalter. Er bringt unsere Geschwister, die meisten, die heute hier leben auf der Erde, werden verfolgt. China, Nordkorea, islamische Länder. Der Herr bringt die alle durch, dann wird er auch uns durchbringen. Jetzt noch, wir sind jetzt gleich durch, also es wird nicht Mitternacht, keine Angst. Konsequenz für uns als Leib Christi. Wenn wir die kostbaren und freudemachenden Israel und Christi Leib betreffenden Punkte 1 bis 6 kurz übersehen und allein vom irdischen Blickpunkt auf die restlichen 7 bis 12 schauen, dann sind die alle erschütternd, oder? Die sind zum Weinen. Und sie sind extrem angstmachend. Nicht wahr? Jetzt stelle ich zwei Fragen. Erstens, sollen wir als Leib Christi uns in Furcht und Schrecken versetzen lassen? Keinesfalls. Frage 2, sollen wir die Auswanderung planen? Da frage ich gleich zurück, ja, wohin denn?
Nach oben.
Ja klar, natürlich, Dankeschön, natürlich. Ist nicht die ganze Erde bereits von diesem dämonischen Wahnsinn durchseucht, mehr oder weniger? Ja, doch. Also was tun wir? Wir bleiben da. Wir rechnen mit der Güte Gottes, denn sie währt ewig. Wer die Prophetie der Schrift für das Ende des gegenwärtigen Äons kennt, denn überraschen die Punkte 7 bis 12 überhaupt nicht. Ja, warum? Weil sie alle vorhergesagt sind. Obwohl vieles, was wir täglich geschehen, sehen und hören, heiligen Zorn erregt. Ja, ich habe zwar keine Kinder, keine Enkel, aber ich reg mich trotzdem auf, dass unsere Regierungen unsere Kinder verderben wollen. Ja, das, wenn ihr Mutter, Vater, Großvater, Großmutter seid, das bricht doch das Herz. Wenn Kinder im Kindergartenalter schon mit diesem Irrsinn konfrontiert werden sollen. Ja? Und da sind die schon weit fortgeschritten, viel weiter als uns lieb ist. So, wenn wir uns nämlich bewusst machen, welch immensen Schaden das in den Seelen und Leibern der betroffenen Menschen, vor allem in den Kindern, anrichtet. Existenzfrage an uns, was tun wir als Leib Christi? Antwort, aufgrund der folgenden göttlichen Prinzipien und Tatsachen weiter leben. Ja, wir müssen nicht vegetieren, ja, wir dürfen weiter leben. Warum? Das prophetische Wort der Schrift befestigt und ermutigt uns, ist uns ein helles Licht an einem finstern Ort. 2. Petrus 1, 19. Es löst alle Furcht vor dem Kommenden von uns ab. Das heißt, die kann uns schon einmal übermannen, diese Furcht. Aber wir dürfen sie wieder ablegen. Er führt uns in seine Ruhe und Gelassenheit ein. Und genau diese Gottes Souveränität entspringende Ruhe und Gelassenheit sind das größte Zeugnis, welches wir allen Menschen um uns abgeben können, die keine Hoffnung haben. Weil es gibt genügend Leute, die sehen das genau wie wir, bloß eben vom weltlichen Standpunkt aus, dass es zu einer Katastrophe führt. Aber die Leute haben keine Hoffnung. Begründung. Unser Gott sagte uns alles für uns Wichtige in seinem Wort vorher. Der Herr Jesus in Markus 13, 23, der sagt uns, ihr aber Sehe zu, siehe. Versteht ihr? Er schüttelt seine Zuhörer. Siehe, ich habe euch was? Alles vorhergesagt. Damit wissen wir auch, unser Gott hat alles im Griff. All das, was wir heute Abend jetzt an Negativen gehört haben. Er genehmigt nichts, was seinem Heilsplan zuwider ist, den er in Christo vor den Zeitaltern fasste. Halleluja! Er hat gleichzeitig Anfang und Ziel vor Augen. Und er wird schließlich alles in allen, er wird allen Geschöpfen Vater werden. Denn Christus beugt sich einmal unter wen? Nicht unter Gott, den Allmächtigen, sondern Gott unter Gott, den Vater. Wenn er alles unter sich, unter sein Haupt gebracht hat, dann unterordnet er sich Gott, dem Vater. Also müssen alle Söhne geworden sein bis dahin. Ist das nicht kostbar? Und überdies freut uns sehr, dass wir innerhalb genau der Generation leben, die den Feigenbaum Israel Blätter gewinnen. Sieht! Denn aus dieser Generation heraus werden wir entrückt. Wir erwarten unser Haupt Christus täglich und umso sehnlicher, je näher wir der Mitternacht, den Beginn des 70. Siebeners, herannahen sehen. Ja. Was sagt der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 10? Bei euch ist Sitte geworden, dass ihr euch nicht mehr zusammen, dass ihr nicht mehr zusammenkommt. Ihr solltet es aber tun. Und umso mehr, je mehr ihr den Tag des Herrn herannahen sehet. Und wenn der Tag des Herrn herannaht, dann ist die Entrückung noch näher als der Tag des Herrn. Der Hebräerbriefschreiber ist ja an Israeliten geschrieben. Wenn wir zu den aktuellen dämonischen Entwicklungen befragt werden und dabei zunehmend persönlich in Gewissenskonflikte kommen, am Arbeitsplatz, in der Schule, in Ausbildungsstätten, als Eltern, wenn es etwa um den Griff nach unseren Kindern geht, dann nehmen wir einen biblischen Standpunkt ein und wir verteidigen ihn, auch wenn das zu Nachteilen führt. Nicht einfach. Wir geben auf keinen Fall klein bei. Auch dann nicht, wenn wir dadurch Nachteile bekommen und Leiden uns treffen. Natürlich können wir auch schlafen, den Kopf in den Sand stecken und damit den Ernst der Stunde nicht erkennen und nicht entsprechend leben. Siehe Römer 1, 11 bis 14, was wir eingangs gelesen haben. Und deshalb ermahnt uns Paulus sehr streng in den beiden brandaktuellen Thessalonicher Briefen. Sie waren de facto ab 70 nach Christus zu keiner früheren Zeit aktueller als heute. August 23. In 1. Thessalonicher 5, Vers 6 bis 9, da sagt Paulus, 1. Thessalonicher 5, 6 bis 9. Also lasst uns, du und ich sind angesprochen, nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen des Nachts, und die da trunken sind, sind des Nachts trunken. Nicht nur von Alkohol und Drogen, hauptsächlich heute von Ideologien und politischen Zielen betrunken. Fast besoffen, entschuldigt den Ausdruck. Um uns für das Leben in dieser finsteren Zeit zu befestigen, ermutigen, ermahnen, durch Wort, Gemeinschaft und Gebet, dürfen wir jetzt eine Woche hier in Neudorf zusammen sein. Deshalb seid ihr alle hier. Auch ich brauche das auch, ja? Befestigt zu werden. Danach gehen wir, ohne mutlos zu werden, gestärkt weiter, sicheren Schrittes ihm entgegen. Warum? Denn seine Güte währt ewiglich. Geschwister, dient einander, ringt in euren Gebeten, wie Paulus der Versammlung auf die Seele legt, in Kolosser 4, 2 bis 4. Beharret im Gebet und wacht in demselben mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, um das Geheimnis des Christus zu reden, um des Willen ich auch gebunden bin, damit ich es offenbare, wie ich reden soll. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, hab Dank von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben, dass du uns einen klaren Blick daraus gibst, wenn wir es gehorsam annehmen, wie es geschrieben steht, und damit wir deshalb auch die Zeichen der Zeit erkennen können. Da möchte ich dich bitten, bewahre du mich, bewahre uns alle, die wir hier sind, alle, die zuhören, alle deine Kinder auf der ganzen Erde, dass wir nicht Beute werden von allerlei Philosophie und von dem Betrug der Menschen, die um uns her sind, die dämonisch belastet sind und die keine Hoffnung haben. Schenk, dass wir alle ein Zeugnis sein dürfen, indem wir nicht in diese Ängste verfallen, in die wir verfallen sollen, sondern dass wir treu sind und daran glauben, dass du, Herr Jesus Christus, in uns bist, in jedem einzelnen deiner Kinder, und dass du dich täglich, stündlich für uns verwendest. Amen. Amen.